Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute zusammen mit Simone Bianca Schuft vom Team Schuft zum Thema Powerboat Racing. Hallo Simone.
Hallo Patrick, grüß dich.
Bevor wir hier loslegen und ins Powerboat Racing einsteigen sozusagen, musst du auch die gleichen drei Fragen beantworten, die hier jeder beantworten darf. Mhm. Zuerst, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe tatsächlich auch vorher darüber nachgedacht. Aber so kann ich es eigentlich gar nicht einteilen. Also es gibt natürlich wahnsinnig viele, die richtig outstanding gut sind in ihrer Disziplin und wirklich dann auch als Vorbild dienen könnten oder würden und für viele es wahrscheinlich auch tun. Ich bin jetzt jemand, der ja einfach anders disposiert. Aufgestellt ist, genau, Dankeschön, der anders aufgestellt ist und deswegen lege ich auf andere Dinge Wert. Für mich sind so Einzelbeispiele von Menschen, wie sie in einer spezifischen Situation mit dem Schicksal umgegangen sind, viel interessanter, viel spannender, wie zum Beispiel der junge Engländer, der Folger, der nach einem Unfall im Rundstreckenrennen zwei Beine verloren hat und heute aber wieder in einem Rennwagen sitzt und eben weitermacht. Der ist noch keine 18 Jahre alt und lässt sich aber nicht entmutigen. Oder eben eine Flörsch, die eben nach dem schweren Unfall eben in Macau heute auch eben wieder sehr erfolgreich im Rennwagen sitzt und auch weitermacht. Oder so ein junger Cook, der im MX-Tourensport nach einem Unfall auf dem MX-Bike im Rollstuhl gelandet ist und heute aber auch wieder mit dem MX-Bike tatsächlich bei Veranstaltungen eben Sprünge macht und sich da auch nicht hat entmutigen lassen. Sowas finde ich natürlich wirklich, wirklich beeindruckend. Und insofern würde ich auch sagen, haben die absolute Vorbildfunktion in ihren jeweiligen Sportarten.
Kann ich vollkommen verstehen, weil wenn mich mal einer fragt, was mit Sicherheit irgendwann mal passiert, müsste ich auch überlegen und würde wahrscheinlich auch drei oder vier nennen und die alle wahrscheinlich nicht Fußball-Weltmeister oder so geworden sind, sondern auch eher so Sachen gemacht haben, sowas, ja, etwas überkommen sozusagen, also gemeistert haben, was nicht gerade von Vorteil war für die normale Karriere. Kann ich vollkommen verstehen. Was war denn für dich das größte Sportereignis, dem du je beiwohnen durftest? Da zählen auch Bundesjugendspiele und ich stehe nachts um 3 Uhr auf, um 9 Sekunden Mike Tyson zu gucken.
Tatsächlich nichts dieser Art. Also weder die Bundesjugendspiele reißen mich vom Hocker noch gucke ich im Prinzip tatsächlich eine Fußball-Weltmeisterschaft oder Olympia, jedenfalls nicht durchgängig, vielleicht mal Einzelbeiträge und dann vielleicht auch nur mal so reingezappt, aber ansonsten nicht durchgängig. Was ich natürlich bemerkenswert finde, ist, dass ich ja in meiner Karriere auch schon einige Veranstaltungen besuchen durfte, wo ich dann eben als aktive Person dann eben auch mit dabei war. Und die bewegen mich natürlich. Also in der Rückschau bin ich furchtbar dankbar, dass ich die Chance hatte, da eben auch mit dabei zu sein und die mitzuverfolgen und mitzuwirken. Und das möchte ich natürlich auch nicht missen. Und das ist auch das, was bei mir die Emotionen dann auslöst.
Und was war da das Größte für dich, von dem, wo du bei sein durftest?
Also es gibt viele, die wirklich toll waren. Das, was sicherlich eins der Highlights war, war 2015, als ich beim 24-Stunden-Rennen in Rouen an den Start gegangen bin, damals da in der Top-Klasse, also dem F1-Äquivalent. Wir waren ein Team von 4 Leuten und eigentlich sind wir angetreten als Außenseiter und es war ein phänomenaler Moment, als wir dann nach Abschluss dieser 24 Stunden auf dem Podium auf dem 2. Platz gestanden haben, unter uns eben die Menschen gesehen haben und das werde ich nie vergessen. Also das ist ein Moment, der mir auch heute im Prinzip noch sozusagen den Schauer den Nacken runterjagt.
Das ist wahrscheinlich auch ein Moment, also ich kenne, weißt du, aus Erfahrung, wo du heute noch drüber nachdenkst, wie konnte es so weit kommen, positiv.
Ja.
Wo du bis heute dich fragst so, okay, das ist super gelaufen, aber wie habe ich das gemacht? Das kenne ich auch. Mhm. Neben Powerboat Racing, was ist denn da deine liebste Sportart, die du noch machst? Oder machen würdest?
Also ich mache unheimlich gerne Volleyball und Badminton. Das sind die Sportarten, die ich eben auch als Jugendlicher im Prinzip ausgeübt habe, viel gemacht habe, viel damals betrieben habe. Und eben insbesondere Badminton und Volleyball durchgängig über viele Jahre. Im Moment fehlt mir dafür ein bisschen die Zeit. Das liegt natürlich auch an einem Powerboat-Racing, weil ich für das Powerboat-Racing natürlich sehr viel Kraft und Kondition aufbauen muss, oben halten muss. Auch jetzt gerade in so Phasen, wo Corona-bedingt natürlich wenig Rennen stattfinden. Trotzdem muss natürlich der Trainingsplan weitergehen. Und dann fehlt mir halt eben für diese Spielsportarten ein bisschen die Zeit.
Für den Kick nebenbei, der jetzt auch Corona-bedingt nicht ganz so einfach ist, gerade beim Volleyball, denke ich. Ja. Dann kommen wir jetzt aber mal zum Powerboat Racing. Das ist ja eine Sache, die ist in Deutschland auch wahrscheinlich in Ermangelung an Wasser nicht ganz so bekannt. Und da gibt es ja eine Menge an verschiedener Möglichkeiten. Offshore, Inshore, Circuit Racing, Endurance Racing. Korrigiere mich, wenn ich da was vergessen habe. Was haben die Leute sich darunter vorzustellen?
Ja, also ich sage immer, es ist Motorsport, genau wie die Formel 1, die man eben im Fernsehen auch verfolgen kann, nur eben auf dem Wasser. Also wir machen eigentlich genau das Gleiche, wie halt wirklich die Formel 1 am Nürburgring oder am Hockenheimring. Exakt das Gleiche, dasselbe Format. Der Ablauf zu unseres Rennwochenendes ist gleich. Wir machen es halt eben nicht auf der Straße, wir machen es auf dem Wasser. Das heißt, wir fahren Rennboote, in der Regel sind das Monocoques, wo wir mit einer Person drin sitzen. Es gibt Klassen, da sitzen auch zwei Personen drin, ja. Aber der Bereich, in dem ich überwiegend unterwegs bin, ist eben Monocoques, ein Fahrer drin, über eine Funkverbindung mit dem Team verbunden. Und dann fahren wir eben unser Rennen. Für mich war damals der Unterschied, dass ich habe tatsächlich auch mal angeklopft gehabt bei Rundstreckenrennen, habe mich da mal herangetastet gehabt und versucht gehabt, ob mir das auch Spaß machen könnte. Tatsächlich bin ich aber beim Wassersport geblieben, weil ich diese Verbindung zwischen Rennfahren auf dem Wasser und einer wirklich wahnsinnig tollen familiären Atmosphäre im Fahrerlager halt einfach auch wirklich sehr schätze. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis alle miteinander. Auch damals explizit halt in den Einstiegsklassen, als ich damals angefangen hatte. Wir haben alle wirklich super gut uns miteinander verstanden und uns wirklich auch gut unter die Arme gegriffen, wenn irgendwo Not am Mann war oder wenn jemand eine Frage hat oder so. Dann ist keiner allein gelassen worden. Und draußen auf dem Wasser wird dann wirklich halt gekämpft mit, ich sage jetzt mal so, Messer zwischen den Zähnen.
Das passt ja zum Boot ganz gut.
Naja, und schön finde ich natürlich auch einfach, dass ich da permanent wirklich am Arbeiten bin im Boot. Ich muss permanent mein Boot an die Strecke anpassen, weil die Wellensituation verändert sich von Runde zu Runde. Der Wind im Prinzip kann von jetzt auf gleich zum Gegner werden. Insofern, ich habe in jeder Runde eine andere Voraussetzungen. Und das ist beim Autosport nicht ganz so, sondern da verändert sich ja während dem Rennen die Strecke nicht unbedingt. Das heißt, es fängt jetzt an zu regnen, aber ansonsten ist die Strecke eigentlich vergleichbar von Runde zu Runde. Und es geht da mehr darum, sich von Runde zu Runde eben zu verbessern. Und in meinem Sport ist es tatsächlich so, von Runde zu Runde habe ich neue Herausforderungen, neue Rahmenbedingungen, an die ich mich anpassen muss, an die ich das Boot anpassen muss, auf die ich reagieren muss. Und für mich ist das einfach nochmal so ein klein bisschen mehr an Spannung.
Ja, ich glaube, da musst du auch je nachdem, wer und wie viel da vor dir fahren, auch der Strecke bedingt dann flexibler im Kopf sein. Und ich glaube, es ist eine ganze Menge mehr Arbeit als Gas geben und gib ihm, als zum Beispiel in einem Auto, wobei das auch nicht nur Gas geben und gib ihm ist, aber
richtig,
du hast diese ganzen Umwelteinflüsse dabei sozusagen.
Genau. Also tatsächlich im Prinzip das Autofahren ist auch nicht ganz einfach. Also ich denke, die machen da auch wirklich, wirklich einen harten Job. Aber ja, ich habe halt eben noch die Umwelteinflüsse mit dabei und das kommt einfach nochmal als zusätzliche Komponenten mit dazu. Man kann das manchmal für sich nutzen, manchmal ist es aber leider auch gegen einen. Auch das kommt dann schon mal vor und dann überschlägt man sich mit so einem Boot und das bleibt einfach dann auch nicht aus.
Das sind zwei Dinge, die wollte ich eh fragen zum Powerboot. Wenn da einer vor dir fährt sozusagen, ne, möchtest ihn überholen, ist das, was der tut, wirklich so ausschlaggebend für dein weiteres Fahren? Also wird es dadurch, wenn er sich mal verbremst oder ein bisschen hinten rumrutscht, schwieriger weiter daran zu arbeiten, an ihm vorbeizufahren? Oder ist das relativ egal der Strecke gegenüber, wie das bei einem Auto jetzt sozusagen wäre?
Also so ganz egal ist das, glaube ich, nicht, was der vor mir tut, weil ich habe bei meinem Boot keine Bremse. Das ist schon mal der klare Nachteil gegenüber dem Auto.
Das ist Wasser.
Genau. Ich kann also nicht bremsen. Das heißt, wenn der irgendwie ausfällt oder einen Fuß vom Gas nimmt, muss ich ziemlich schnell reagieren. Wir haben früher immer gesagt, und das ist auch heute eigentlich noch wahr, solange es von vorne spritzt, ist gar kein Problem, kannst du auf dem Gas bleiben. Wenn es aufhört zu spritzen, wird es schwierig. Weil wenn es nicht mehr spritzt von vorne, dann steht der wahrscheinlich und dann muss ziemlich schnell reagiert werden.
Oder ist weg, eins von beiden.
Genau, richtig. Und dann muss aber ziemlich schnell reagiert werden. Ansonsten gucke ich natürlich auch, wie fährt er, weil letzten Endes, ich versuche natürlich nicht unbedingt in seiner Welle zu fahren, was mich wiederum bremst. Also ich bin natürlich schneller mit meinem eigenen Boot, wenn ich in klarem Wasser fahre. Also insofern, die beste Position ist natürlich vorne weg und kein anderer vor einem. Dann hat man klares Wasser, genau. Und ansonsten muss ich natürlich auch im Auge behalten, wie fährt der eine Boje an, wie schlägt der ein, lässt er mir da auf der Innenspur beispielsweise genügend Raum oder muss ich außen rum oder muss ich den Fuß vom Gas nehmen, um eben eine Kollision dann da zu vermeiden.
Und du sagst ja gerade schon Kollisionen und Überschlagen. Das meiste oder das, was die meisten vom Powerboat Racing, glaube ich, kennen, sind so diese spektakulären Abflüge, wenn aus so einem Boot plötzlich ein Flugzeug wird und leider auch vielleicht der ein oder andere wie Kasiragi und so weiter, das nicht überleben. Wie gefährlich ist das denn, da abzufliegen, beziehungsweise dass es dann auch wirklich Schaden gibt?
Also ich sag mal so, eigentlich gibt es keine Sportart, in der man nicht auch verunfallen kann. Die Frage ist natürlich immer, wie groß der Unfall ist. Also keine Reiterin wird noch nie vom Pferd geflogen sein. Und ähnlich ist es natürlich bei uns auch. Es gehört ein Stück weit mit dazu, abzufliegen, weil wer das nie erlebt hat, war wahrscheinlich noch nie richtig schnell. Ich versuche ja immer, mein Boot irgendwie an die Grenze zu bringen, an das Limit zu bringen, so weit wie möglich aus dem Wasser rauszuheben, um so wenig wie möglich Reibung auf dem Wasser zu haben, um so viel Geschwindigkeit wie möglich aufzubauen. Insofern bin ich immer am Limit unterwegs und wenn der Wind dreht und der unter das Boot greift, dann gehen die Dinge halt wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schnell ab. Die Boote sind selbst sehr leicht, haben eine enorme Motorisierung. Das heißt, das ist ein sehr wackeliges Gesamtgebilde. Und wenn der Wind im Prinzip dann an der falschen Stelle angreift, lässt es sich halt eben nicht halten. Aber wenn ich im Prinzip zu vorsichtig unterwegs bin und eben nicht an diesem Limit fahre, dann bin ich natürlich auch zu langsam und andere sind dann schneller und ziehen an mir vorbei und dafür fahre ich ja kein Rennen, sondern mir geht es ja darum, eben zu gucken, was kann ich rausholen, auf welcher Position kann ich landen. Ich will dieses Rennen gewinnen letzten Endes. Also von daher versuche ich natürlich wirklich das Maximum aus dem Boot rauszuholen. Ich mache jetzt seit 2003 bin ich im Motorboot-Rennsport unterwegs. In unterschiedlichsten Klassen. Ich habe mich über die Jahre eben von einer Klasse in die nächste entwickelt. Und in jeder Klasse, in der ich gefahren bin, hatte ich genau einen großen Unfall, einen Überschlag. Danach weiß man im Prinzip eben, okay, wie weit kann ich mit dem Boot gehen? wo ist eben diese Grenze, wo ist dieses Limit, wie fühlt es sich an, wenn ich im Prinzip eben über dieses Limit hinausgehe, und eben auch wenn also unter normalen Bedingungen, klar, wenn jetzt eine Windböe kommt oder der Wind plötzlich dreht oder so, ist das natürlich wieder was anderes, aber in der Regel im Prinzip gibt es halt einen Punkt, zu dem man das Boot eben fahren kann, weit genug raus, um schnell zu sein und noch nicht hoch genug, um so wackelig zu sein, dass es nach hinten weggeht. Und ja, diesen Punkt muss man halt eben einfach austarieren. Und dazu gehört eben Erfahrung, dazu gehört natürlich auch sich drauf einlassen, Mut aufbringen, Wagnis eingehen. Und meistens geht es da natürlich gut. Aber nochmal zurück zu der Frage, ob es gefährlich ist. Eigentlich ist es nicht gefährlich. Also es sieht spektakulär aus, da gebe ich absolut recht. Es sieht manchmal sogar ziemlich unglaublich aus. Und wenn man dann sieht, dass die Leute im Prinzip dann aber aussteigen, ohne irgendeine Blessur zu haben, dann kann man sich das in der Regel nicht erklären, wenn man nur von außen zugeschaut hat. Aber wir sind fest angeschnallt mit einem 6-Punkt-Gurtsystem, genau wie im Automobilmotorsport. Wir haben einen Helm an, wir haben einen reißsicheren Anzug an, wir haben eine Cockpitweste an, wir sitzen da drin in einem 2000-Newton-Cockpit, wir haben ein Cockpitdach über uns, wir haben eine Pressluftversorgung mit im Cockpit dabei, dass wenn man doch mal ein bisschen länger irgendwie unter Wasser ist, dass man sich auch mit Luft versorgen kann. Also es sind schon unglaublich viele Sicherheitsmaßnahmen auch da, um eben genau das zu ermöglichen, dass man da eben wirklich ohne Blessuren auch rauskommt. Wir fahren auch zwischenzeitlich mit Handsystem, genau wie im Automobil, im Motorsport. Also das sind die Vorkehren schon wirklich enorm. Und um sicherzustellen, dass jeder Fahrer auch genau weiß, was er tun muss, wenn er da nach einem Überschlag mit Kopf über im Wasser liegt, machen wir einmal im Jahr, und das ist auch wirklich Pflicht, ansonsten bekommt man keine Lizenz für die jeweilige Saison, jedes Jahr einen Turtle-Test im Schwimmbad. Das ist eine Überschlagsübung, um eben einfach nochmal so ein bisschen das Wissen aufzufrischen bei jedem Einzelnen. Wie komme ich aus dem Boot dann raus? Was ist zu tun? Wann mache ich den Deckel auf? Wann mache ich den Gurt auf? Wie komme ich im Prinzip da eben ausgestiegen, auch wenn ich nichts sehe? Das ist auch eine ganz wesentliche Übung, die wir wirklich einmal im Jahr dann absolvieren.
Ja, ich glaube, sowas ist nicht ganz verkehrt, wenn man quasi in einem Formel-1-Auto über Wasser braust, auch zu wissen, wie man da rauskommt, wenn es mal untergeht, in Anführungsstrichen. Bei meinen Recherchen ist mir auch aufgefallen, dass es deutlich weniger Todesfälle beim Powerboat Racing gab als bei im Prinzip jeder größeren Rennklasse. Insofern, das scheint sehr sicher zu sein. Du hast ja auch gerade gesagt, im Prinzip hast du alles in Sicherheitssystemen, was es gibt. Außer ein Schleudersitz, was vielleicht wahrscheinlich das Ding durchaus gefährlicher machen würde, würde ich mir vorstellen. dass dich da wieder rausholt, wenn du dich überschlägst. Und diesen Punkt, wo dir die Karre oder das Boot ausbricht oder das Motorrad, den muss man, glaube ich, mal gemacht haben, damit man weiß, okay, hier geht's nicht weiter, so ungefähr. Wenn wir jetzt gleich aus der Werbung zurück sind, dann reden wir nochmal über deine Karriere, die ja durchaus interessant bislang war. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, da sind wir wieder mit Simone Bianca Schuft vom Team Schuft im Reden über Powerboat Racing. Und jetzt, nachdem wir die ganze Zeit über Powerboat Racing an sich, was das kann, woher das kommt, wie gefährlich das ist und so weiter geredet haben, möchte ich jetzt mit dir, Simone, mal über deine Karriere reden, denn die ist ja voller, ich sag mal, noch nicht dagewesenen Highlights. Du hast ja ungefähr, 2003 hast du angefangen, hast du deine Lizenz gemacht. Und seitdem war immer in regelmäßigen Abständen sehr viele Highlights bei dir. Du warst erstmal die einzige Frau in der Mercury-Klasse, ist das richtig?
Ja, genau, richtig.
Und dann auch noch irgendwie in Großbritannien in der HF4S-Klasse. Mhm. Und dann warst du die einzige deutsche Frau in der F4, glaube ich, und in der F1 auch. Und also du hast sehr viel gemacht und sehr viel Neues und auch Lobenswertes gemacht. Erzähl mal ein bisschen, wie das gelaufen ist und was du da alles so geschafft hast.
Also wenn ich zurückgucke, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich selber ein bisschen überrascht und selber auch ein bisschen beeindruckt, was da alles passiert ist.
Ich auch.
Was da alles passiert ist über die vielen Jahre. Letzten Endes ist es natürlich immer eine Frage von Glück. Also klar, Engagement ist die eine Geschichte. Auch im Prinzip eben zugreifen, wenn sich Chancen bieten, ist die andere Geschichte. Aber Chancen kommen eben mit Glück. Und ich muss wirklich sagen, ich bin absolut dankbar, dass ich so viele glückliche Momente in der Zeit hatte und die dann auch alle tatsächlich irgendwie umsetzen und nutzen konnte. Letzten Endes hatte ich angefangen mit dem Motorboot-Rennsport. Da war ich schon, ich würde mal sagen, aus dem förderungswürdigen Teenageralter eigentlich hinaus. Ich hatte zufällig so ein Rennen gesehen gehabt, an der Mosel damals, wirklich ein zufälliges Event, sonntags nachmittags. Ich bin da vorbeigekommen und hat mich sofort angesprochen, sofort interessiert. Dann habe ich gedacht, ich mache mal so einen Sichtungslehrgang mit. Also damals bot der Verbandebene regelmäßig Sichtungstrainings an für, ich sage jetzt mal, wirklich kleines Geld. Konnte man einen Tag lang das ausprobieren. Habe ich gedacht, ja, prima Sache. Und so bin ich da reingekommen und dann, ich war damals schon wirklich Ende 20, also 28, als ich das erste Mal mit diesem Sport in Berührung gekommen bin. Und wie gesagt, andere fangen halt wirklich mit 14 oder mit 16 an. Und dann hat sich aber tatsächlich durch einen glücklichen Zufall ergeben gehabt. Ich habe damals in Frankfurt gewohnt, also für mich zuständig war ADAC Hessen Thüringen. Und die haben dann auch gesagt, ja, also wir haben im Prinzip ein Boot. Wenn Sie eine Saison fahren wollen als Einsteiger, wir würden Sie fördern mit einem Boot. Und das war ja schon mal so die erste große Hürde, die mir eigentlich aus dem Weg geräumt wurde. Wenn jemand im Prinzip da Spaß dran hat, kommt er vielleicht noch nicht unbedingt auf die Idee, sich jetzt auch ein Boot zu holen. Aber da ich das so offeriert bekommen habe, habe ich natürlich zugegriffen. Also erstes Mal Glück gehabt.
Ja, klar.
Genau, erstes Mal Glück gehabt. Gleich zugegriffen. So. Und so kam ich eben, bin ich da eingestiegen. Dann habe ich 6 Jahre lang in der Einstiegsklasse gefahren und habe aber irgendwann dann auch gesehen, Mensch, jetzt habe ich mich von, ich sag jetzt mal, ganz hinten nach ganz vorne irgendwie vorgearbeitet. Ich stehe jetzt hier auf dem Podium. Ich gewinne jetzt hier Rennen. Das kann doch jetzt noch nicht alles sein. Es muss doch eigentlich auch noch Boote geben, die schneller sind. Und tatsächlich war ich da auch, also ich glaube, der Einzige in diesem Wettbewerbsumfeld, der irgendwie nach rechts und links geguckt hat, was es sonst noch gibt, weil ich bin dann losgezogen, habe wirklich geguckt gehabt nach einer anderen Klasse, nach einer Aufstiegsklasse. Wo kann man denn jetzt hin? Was kann man machen? Und bin dann in Skandinavien fündig geworden und habe dann da die Formel 4 entdeckt. Dann sagte der Promoter da auch schnell, oh prima, wir haben jetzt hier einen deutschen Gastfahrer, der wird hier gerne die Formel 4 mit einsteigen. Ich mache das natürlich öffentlich auf meiner Webseite. Dann hat der ADAC das wiederum gesehen, hat gesagt, okay, da besteht wohl Interesse, wir fragen hier mal rum. Ja, wenn hier mehr Interesse ist, dann holen wir die Serie auch nach Deutschland. So kam dann die Formel 4 nach Deutschland. Und viele meiner Mitbewerber aus der Einstiegsklasse, der Formel ADAC damals, das ist heute die Formel 5, sind dann eben mit mir in die neue Klasse gewechselt und wir haben da sozusagen eine neue Klasse, eine neue Serie, eine Aufstiegsklasse im Prinzip begründet. Und es waren 7 Jungs und ein Mädel, nämlich ich. Also deswegen die einzige Frau in dieser Formel 4. Und ich war in der...
Ich muss dir doch jetzt keinen sagen. Du warst die einzige Frau, die erste und einzige Frau.
Genau. Aber an der Stelle, ja, okay. Na gut, jedenfalls... ich war auch sehr erfolgreich in dieser neuen Klasse, in dieser Aufstiegsklasse von Anfang an und bin dann auch relativ schnell von der Presse mit einem Namen versehen worden, der mich auch bis heute begleitet. Man nannte mich nämlich dann Miss Mercury, weil das war damals die Formula Mercury. Wir sind also alle mit Mercury-Motoren gefahren. Und weil ich im Prinzip da die einzige Frau in der Runde war und wirklich dann auch sehr, sehr gute Ergebnisse in der Serie auch gezeigt habe, war ich dann relativ schnell abgetitelt mit Miss Mercury. Und dann die Presse hat im Prinzip berichtet. Irgendwann rief mich dann jemand an aus Neuss, der gemeint hat, Simone, wir lesen hier in der Presse, was du und dein Team eben machst. Und auch wir würden dich eigentlich ganz gerne auch bei uns mal im Boot sehen. Hättest du denn Lust auf Offshore Racing in England? Und so, ja, dann gucken wir uns das mal an. Und so kam ich dann eben als tatsächlich erste deutsche Frau in der Offshore-Rennserie eben in diese Honda Formula 4S in England und sind da Rennen gefahren, haben da auch Podiumsplätze eingeholt. Also war auch ganz erfolgreich die Zeit gewesen. Das war natürlich auch super. Und aber ich habe tatsächlich immer wieder nach rechts und links geguckt und immer gedacht, es muss noch irgendwie was Schnelleres gehen und noch spannender und es muss noch mehr sein. Und ich wollte halt Rennen fahren. Und insofern habe ich immer geguckt, wo kann ich mein Portfolio noch erweitern. Und so kam ich dann eben auch zum 24-Stunden-Rennen nach Frankreich, was im Grunde also eine sehr französisch-lastige Veranstaltung ist. Also es sind eigentlich überwiegend Franzosen da am Start. Insofern, es gibt wenige Deutsche, die vor mir da gefahren sind. Und dann hat mich das aber so fasziniert, dieses Format, weil es auch wieder so ganz anders ist als das, was ich sonst fahre. Und dann eben auch 24 Stunden am Stück durch die Nacht hindurch, hier in einer anderen Reihenfolge als bei uns. Also wir fahren unsere Rennen eigentlich immer gegen den Uhrzeigersinn. Das Endurance-Rennen wird immer im Uhrzeigersinn gefahren in Ruhr. Und also es war einfach so vom Setting her ganz anders. Und da habe ich gesagt, ja, da muss ich dabei sein. Also bin ich dann da die erste deutsche Frau gewesen. Und dann wollte ich es damit auch irgendwie, ich meine, letzten Endes war es dann natürlich auch wieder eine Frage von Rennen fahren. Ich habe mich über die Jahre dann entsprechend weiterentwickelt in die Formel 2 und wollte dann natürlich auch in Rouen nicht in der kleinen Klasse verbleiben. Und dann hatte ich irgendwann ein Angebot bekommen, da in die Big Boys Class zu steigen, also die Formel 1. Da war ich die erste deutsche Frau eben da in der Top-Klasse, in der Formel-1-Klasse. Und wie gesagt, wir haben dann ja auch ein Podium geholt. Und ja, und vor 2 Jahren eigentlich gab es dann sozusagen das wirklich ultimative Angebot, als kurz vor Saisonbeginn. Also eigentlich, wir waren schon Mitte April. Ich hatte eigentlich eine Saison mit der Formel 2 geplant gehabt, mit meinem eigenen Formel 2-Boot im Team Schuft. Als mich dann jemand aus der Formel 1 angerufen hat und gesagt hat, Simone, willst du nicht bei uns in der Formel 1 fahren? Ich habe ein Boot und ich brauche einen Fahrer und hast du nicht Lust dazu? Ja, und dann habe ich auch da natürlich nicht lange gezögert und innerhalb von 3 Wochen hat mir im Prinzip alles fix und fertig und ich konnte dann mein erstes Rennen in Portugal in der Formel 1 bestreiten, war damit natürlich dann auch die erste deutsche Frau in der Formel 1, die erste deutsche Frau überhaupt auf so einem Motorsportniveau. Ich glaube, im Automobilenumfeld ist das auch noch nicht gewesen. Und wie gesagt, viel Glück, immer wieder zwischendurch viel Glück gehabt, aber natürlich auch einfach die Offenheit, nach rechts und links zu gucken und immer wieder halt die Augen offen zu halten und Chancen halt zu nutzen, wenn sie kamen.
Ja, natürlich hast du auch noch gut performt, weil da sind ja einige dritte, zweite Plätze und so weiter, also Podiumsplätze dabei, ohne die wahrscheinlich keiner gesagt hätte, boah, die fragen wir mal, ob sie noch ins Bett fährt, weil irgendeine Frau, die in einem Boot sitzt und da mitfährt, hätte mit Sicherheit keiner gefragt, denke ich. Könnte ich mir vorstellen.
Also ich hoffe mal, dass das so ist, dass man nicht nur die Quotenfrau ist, genau. Wahrscheinlich im Ziel zählt natürlich das, was man dann da im Boot tut, auch schon irgendwie dazu.
Apropos Quotenfrau, scheint ein schwieriges Wort zu sein. Bist du immer noch die Quotenfrau oder gibt es mittlerweile noch eine zweite, dritte?
In der Formel 1 bin ich nur sozusagen die zweite Frau sozusagen. Also es gibt noch eine Norwegerin, die bereits seit 10 Jahren, 11 Jahren jetzt in der Formel 1 unterwegs ist, die Marit Stromøy. Eine hervorragende Fahrerin, super talentiert, sehr, sehr, sehr engagiert und wirklich seit 10 Jahren mit viel Biss bei der Sache dabei. Und insofern muss ich sagen, bin ich dahinter natürlich tatsächlich noch ein sehr kleines Licht mit sehr, sehr wenig Erfahrung. Und ja, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, da irgendwie anzudocken an das Leistungsniveau.
Ja, aber das hast du ja bis jetzt immer ganz gut hingekriegt, glaube ich. Wer weiß, vielleicht sehen wir ja demnächst dann den Zweikampf der Frauen da oben. Es ist auf jeden Fall, finde ich, sehr faszinierend, dass du als Frau so weit oben mitfährst, was man, glaube ich, als Frau außer ein paar Rennserien als Ausnahmen beim Automotorsport nicht so gut hinkriegt, wie offensichtlich oder anscheinend beim Powerboat Racing. Nur bei euch tun es weniger, sage ich mal. Ist das auch so ein Gefühl, was du bekommen hast, dass beim Powerboat Racing nicht nur du links und rechts guckst, sondern auch diese ganze Community, der ganze Sport da eher was weltoffener ist, weil ihr fahrt ja jetzt auch nicht den Rhein rauf und runter und im Ärmelkanal, sondern ihr fahrt ja auch schon mal in Indien oder sowas. Mhm. Was ja schon eher außergewöhnlich als Location für so ein Powerboat Racing ist.
Es ist im Prinzip irgendwie wie auch in der Formel 1 Motor Automobil. Man fährt natürlich dahin, wo Partner sind, Veranstalter sind, die solche Events eben auch finanzieren und die Beine stellen können. Und das ist natürlich im Moment im Wesentlichen so ein Stück weit der asiatische Raum. Insofern fahren auch wir sehr, sehr viel im asiatischen Raum. Es gibt leider wenig europäische Rennplätze. Das trifft aber, glaube ich, auf die Automobile F1 auch ähnlich zu. Ich glaube nicht, dass die Formel 1 Powerboat jetzt, ich sage jetzt mal, offener ist als der automobile Kreis. Ich glaube auch nicht, dass man da sich die Ziele, die Rennplätze im Prinzip nach dem Charme der Location heraussucht oder nach der Attraktivität der Location, sondern tatsächlich, wir kriegen halt auch einen Kalender vom Promoter vorgesetzt und das läuft eigentlich ja im Wesentlichen nach, wer kann eine Veranstaltung bezahlen, also wo sind Gelder da, wo wird im Prinzip eine Veranstaltung eben entsprechend aufbereitet, wer kann das finanzieren und da fahren wir hin und fahren unser Rennen. Und ich bin froh, dass so Länder dabei sind wie Indien beispielsweise. Was Indien zum Beispiel ausgezeichnet hat, wir hatten an der Rennstrecke unglaublich viele Zuschauer, wirklich unglaublich viele. Ich habe das noch an keinem anderen Rennplatz gesehen, aber die Menschen sind da wirklich in Scharen hingeströmt. Also wir haben überall eigentlich volle Rennplätze, aber hier war der Rennplatz übervoll. Also es war wirklich einfach ein enormes Event für wahrscheinlich die komplette Region und die Menschen sind da hingeströmt. Und das macht dann natürlich auch wiederum auf mich als Fahrer einen Eindruck, wo ich denke, so viele Menschen, die sich hier für das interessieren, was wir tun, die heute im Prinzip einen entspannten Sonntag haben und sich das hier angucken und Spaß haben und das genießen und uns bei unserem Sport zugucken, das ist natürlich phänomenal. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir irgendwo hinter verschlossenen Türen fahren und keine Zuschauer dabei haben, keine Menschen, die wir begeistern können, die wir anstecken können mit dem, was wir da draußen tun. Das fände ich absolut unvorstellbar.
Okay, also doch eher sehr zuschauernah für einen Motorsport. Mhm. Zumindest wenn man dich hört, ist das auf jeden Fall so. Aber doch immer noch so ein bisschen wie früher Formel 1, so der etwas luxuriösere Zuschauersport als jetzt bei normalen Autorennen, sag ich mal, oder nicht? Das sind ja schon Arabische Emirate, Indien, Miami und so, eher so die James-Bond-Locations, sag ich mal.
Ja, halt tatsächlich einfach, weil das auch Locations sind, die eine Motorsportgeschichte haben. Also du hast jetzt Miami gesagt, ich konnte leider bisher noch nicht in Miami fahren. Ich hoffe aber immer noch, dass das nochmal der Fall sein wird. Da im Miami Stadium sind ja früher auch wirklich große Motorboot-Veranstaltungen eben ausgetragen worden. Und das sind also tatsächlich Plätze, die dem Motorbootsport auch wirklich verbunden sind. Und das ist in Emirat natürlich genauso. Das ist in 2018 konnte man in England fahren, in London. Und das seit vielen, vielen Jahren ist da ein Rennen ausgetragen worden. Ich glaube, das letzte Mal ist da ein Rennen ausgetragen worden, Anfang der 70er Jahre. Und dann durften wir eben 2018 da wieder hin und sind in London Docks ein Rennen gefahren. Das hat natürlich schon, das hat natürlich dann auch schon wirklich unheimlich viel an Emotionen, wenn man auf solchen Strecken dann wieder unterwegs sein kann. Ungefähr so, wie die Kollegen aus der Automobilen F1 sich jetzt gefreut haben, in Imola wieder an den Start zu gehen.
Ja, das kann ich verstehen. Das ist so, das kennt man irgendwie aus Film, Funk, Fernsehen, Büchern, keine Ahnung was.
Genau.
Das muss cool sein.
Ja, und so war das eben für uns, als wir gehört haben, hey, wir dürfen nach London. Haben auch gesagt, ja, super, das ist cool. Auf der Strecke ist James Bond schon gefahren.
Genau, und hat sich die Krawatte gerichtet unter Wasser. Ich kenne die Szene, die ist großartig. Aber das ist, glaube ich, überall so in jedem Sport. Ich glaube, auch Fußballer und Sportler grundsätzlich, wenn sie dann nach Wembley kommen oder so, stellen sich das großartig vor. Und es ist bei Wembley zum Beispiel großartig. Ich kenne die London Docks. Kann ich mir super vorstellen, dass man da richtig cool Powerboot fahren kann. Und bei diversen anderen Dingen, sie haben dann halt auch meistens das ist was Besonderes, wenn man schon da ist. Man atmet das ein. Mhm. Also ich war auch mal bei einem am Fenway Park in Boston, in einem der ältesten Baseballstadien überhaupt. Da geht da um die Ecke, das ist mitten in der Stadt, in der alten Stadt, und die sperren dann da drum die Straßen ab, damit es auch ein Außengelände hat, wo Karten kontrolliert werden können. Und da merkt man an einem ganz normalen Sonntag, wenn da nichts ist, schon, hier weht Geschichte. Und so ist das halt, glaube ich, in Wembley und bei den Docks mit dem Rennen auch so. Wenn wir gleich wieder da sind aus der Werbung, dann sprechen wir noch ein bisschen wie läuft's im Moment? Wie war das oder war das mit Corona bei euch und was hast du in der Zukunft noch vor? Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Simone Bianca Schuft vom Team Schuft und reden weiter über Powerboat Racing. Dann haben wir Powerboat Racing mal so an für sich beleuchtet und deine Karriere, die, wie du sagst, durch Zufälle geprägt war. Ich behaupte, es war Leistung. Nun ist ja dieses Jahr für alle Sportarten nicht einfach und ja auch für den Motorsport nicht einfach. Manche Rennserien wie die Formel 1 begnügen sich damit, dann fahren wir halt ohne Zuschauer oder mit 3-4 Zuschauern. Wie war denn jetzt Corona, die Pandemie für euch beim Powerboat Racing? Weil nach Indien fahren ist jetzt vielleicht gerade nicht so eine gute Idee. Oder in die Emirate. Wie war es denn?
Ja, also frustrierend wahrscheinlich wie für jeden anderen auch. Also tatsächlich ist dieses Jahr ja gar nichts stattgefunden. Also weder national noch international hat sich da irgendwie was getan. Insofern war das ein langes, langes, langes Jahr und wir haben ausgeharrt bis zum Ende, bis dann aber auch wirklich die letzten Rennen dieses Jahr noch abgesagt wurden. Ich habe dieses Jahr auch wieder meinen Cockpitplatz im italienischen Rennteam in der Formel 1. Und der Start der Saison sollte eigentlich im März in Jeddah sein, in Saudi-Arabien. Tickets waren natürlich alle schon gebucht. Wir waren alle im Prinzip im Vollvorbereitungsstress, haben das Material im Prinzip fertig gemacht, haben unsere Unterlagen fertig gemacht für die Lizenz, die vorbereitenden Tests vor der Saison, die natürlich gemacht werden müssen, die zwanghaft sind, alles im Prinzip eben auf den Bahn gebracht, um dann wirklich am 17. März in Jeddah am Start sein zu können. Und naja, halt kurz vorher ist dann halt abgesagt worden.
Die 3-4 Tage.
Ja, genau. Damit war also der Saisonauftakt auf jeden Fall erstmal ausgefallen. Dann haben wir natürlich alle Richtung zweites Rennen geguckt, was dann im Mai in Portugal hätte sein sollen. Aber dann war relativ bald klar, dass das auch nichts werden würde. Dementsprechend dann natürlich auch die folgenden Rennen. Und spätestens, ich glaube im August, war dann auch klar, dass das zweite Halbjahr jetzt dieses Jahr auch nichts mehr bringen würde. Das Schwierige ist natürlich, wir bereiten uns ja alle sehr intensiv auf diese Rennsaison vor, neben den Materialvorbereitungen und den ganzen Rahmenbedingungen und auch Finanzen im Prinzip, die vorbereitet werden müssen, heißt das natürlich im Wesentlichen Fitness, also körperliche Fitness, Kraft, Ausdauer. Mhm. Und das halt das ganze Jahr auf einem hohen Level zu halten und wirklich im Prinzip die Unmengen an Zeit da reinzugeben, die es eben einfach braucht, um auf dem Level dann auch wirklich unterwegs sein zu können. Das zu tun, wo man keine Aussicht hat, jetzt irgendwie kurzfristig in dem Boot zu sitzen und Rennen fahren zu können, das kostet natürlich schon irgendwie sehr viel Motivation.
Ich glaube, das ist echt schwer.
Ja, also tatsächlich, weil letzten Endes, ich meine, ich mache das eben ja als Hobby oder im Grunde ist es semi-professionell. Also ich versuche schon wirklich professionell zu betreiben, aber es ist halt wirklich nur neben meinem Hauptjob. Also ich muss noch irgendwie auch arbeiten gehen und das Geld natürlich auch finanzieren, was ich da verdiene, was ich da reinstecke. Insofern ist dann natürlich auch immer mal die Intention da, die Zeit, die man jetzt in irgendwelche Fitnesseinheiten steckt, vielleicht dann auch eher hierfür zu nehmen und hier ranzunehmen, gerade wenn das Geschäft dann auch brummt, wie es tatsächlich im Moment auch tut. Und da eine ausgewogene Balance zu halten, fand ich dieses Jahr wirklich die größte Schwierigkeit. Also wirklich im Prinzip in dem Trainingsprogramm drin zu bleiben, um nicht nachzulassen, um nicht im Prinzip an Fitness zu verlieren, weil auch wenn diese Saison nichts ist, nächstes Jahr kommt bestimmt. Und was garantiert nicht über Nacht kommt, ist ein Fitnessniveau.
Das ist wahrscheinlich überall so. Könnte ich mir vorstellen. Außer es tut sich gar nichts. Also weder rauf noch runter. Gibt es denn schon Pläne für 2021?
Ja.
Oder ist das so? Ja, in der Schwebe.
Nee, also tatsächlich, ich meine, letzten Endes hängt es natürlich davon ab, wie es mit Corona weitergeht. Aber ja, es gibt schon einen vorsorglichen Rennkalender für nächstes Jahr. Die Planungen laufen, die Gespräche laufen. Ich weiß auch, dass ich weiterhin meinen Platz in dem italienischen Team habe. Also auch für nächstes Jahr ist für mich die Formel 1 im Kalender. Wir hoffen, dass wir jetzt auch vor Weihnachten, also vor Wintereinbruch sozusagen, auch nochmal aufs Wasser kommen mit Tests und Training in Italien. Das wäre auf jeden Fall der Plan. Das hätte jetzt auch schon passiert sein sollen. Jetzt gerade ist die Corona-Situation ja wieder etwas angespannter, sowohl hier als auch da. Insofern haben wir es nochmal ein bisschen vorgeschoben, hoffen aber tatsächlich, dass wir das jetzt vielleicht Ende November oder Anfang Dezember auch nochmal machen können. Und ja, dann hoffe ich sehr, dass die Saison nächstes Jahr früh beginnt und beginnen kann. Also in Abhängigkeit natürlich zu der gesundheitlichen Situation. Aber das, was der Kalender schon aufzeigt, klingt sehr spannend.
Okay. Dann gucke ich auch mal, ob ich vorbeikomme irgendwo, wo es erreichbar ist oder ich zufällig in meinem Luxusleben fröne.
Ja, genau. Also ich habe in dem Punkt positive Nachrichten. Wir werden nächstes Jahr sicherlich mehr europäische Rennen haben. Im Moment ist die Rede von 2 Rennen in Italien, 1 in Portugal.
Okay, super.
Das könnte man also beides erreichen. Ja. Macron wird eigentlich auch schon seit 2 Jahren diskutiert. Vielleicht bewegt sich da auch noch was. Nordfrankreich, das wäre auch noch mal ganz, ganz schick und erreichbar, gut erreichbar. Ansonsten spricht man momentan über einen Saisonauftakt in Jeddah. Das ist dann wieder etwas mühseliger mit der Anreise.
Ja, das kriege ich aber auch hin.
Okay, gut.
Vielleicht kann ich dann ja in Nordfrankreich eben in deiner Bugwelle oder so surfen, wer weiß. Da kann man ja auch so auch gut surfen. Mhm. Jetzt haben wir aber noch ein anderes unerfreuliches Thema, was beim Motorsport sich immer anbietet, neben Corona. Was ist denn mit der Umwelt? Also wie umweltfreundlich, schädlich findest oder ist Powerboat Racing denn? Ich meine, ihr fahrt mitten im Wasser. Das ist so, als würde man für mich banal gesagt Formel 1 mitten im Wald fahren. Erstmal auf den ersten Blick nicht so geil, glaube ich.
Also sagen wir mal so, es gibt sicherlich im Hinblick auf Umwelt idealere Sportarten. Also sicherlich ist es was anderes, wenn ich mit einem Pferd unterwegs bin, als wenn ich mit so einem Motorsportgerät unterwegs bin. Aber ich meine, wir sind ja jetzt alle nicht irgendwie kopflose Rabauken, sondern wir versuchen natürlich schon, den Impact, den wir haben, so klein wie irgend möglich zu halten. Das heißt, zum einen gucken wir unheimlich stark auf das Thema Umweltschutz vor Ort. Das betrifft allein schon mal die Situation in den Fahrerlagern, dass man sieht wirklich nichts an Verschmutzung auch irgendwie zurückbleibt, insbesondere natürlich, was an Öl oder so ist oder Benzin. Wir achten darauf, dass wir auch nichts in die Gewässer, auf denen wir fahren, im Prinzip, also dass da nichts rausläuft. Selbst bei verunfallten Booten ist man da wirklich ganz, ganz, ganz schnell dabei, die Boote rauszuholen und entsprechend ja aufzufangen oder zu besprühen, was da eben tatsächlich ins Wasser gelaufen sein könnte. Also insofern, man achtet da eben schon sehr drauf. Für uns ist wichtig, dass wir halt die Plätze wirklich so zurücklassen, wie wir es auch vorgefunden haben und dass wir da wirklich nicht irgendwie einen Schaden anrichten. Also das wäre uns, glaube ich, allen sehr unrecht. Insofern, ja, natürlich, wir haben Abgase. Diese Boote fahren halt eben mit Treibstoff. Das sind motorenbetriebene Geräte. Insofern, wir sind da sicherlich nicht ganz unschädlich unterwegs, versuchen das aber dann natürlich an anderer Stelle auch wieder auszugleichen. Es gibt auch viele Initiativen, die eben gerade auch in der Formel 1, auf Formel 1 Niveau eben gestartet werden. Zum einen versuchen wir eben auch Carbon-Free-Events nach und nach in den Kalender reinzunehmen. Damit hat der Promoter jetzt vor 2 Jahren angefangen. Carbon-Free-Events oder was dann natürlich eine entsprechende Wiedergutmachung sozusagen ist. Auf der anderen Seite sammeln wir natürlich auch regelmäßig Geld und Spenden für Trinkwasserprojekte, um auch an der Ecke im Prinzip einfach sozusagen was zurückfließen zu lassen und versuchen natürlich auch an den Ecken, wo wir sind in dieser Welt, wo wir im Prinzip Rennen haben, auch im Prinzip für die Bevölkerung auch wieder was zurückfließen zu lassen. Insofern, wir glauben, also und da glaube ich auch tatsächlich ganz fest dran, dass das, was wir da tun, durchaus auch einen sozialen Beitrag leistet. Also sowohl versuchen wir im Prinzip natürlich dem Klima auch das wieder zurückzugeben, was wir ihm nehmen durch unsere Aktivitäten. Aber wir leisten eben auch einen sozialen Beitrag an den Plätzen, wo wir eben fahren. Zum Beispiel eben in Indien oder in China. Und ich glaube, das ist auch schon was wert.
Das hört sich meiner Meinung nach sehr gut an. Denn gerade, wie du sagtest, Indien, China, Jeddah und so, das sind jetzt nicht die Orte, wo jeder eine Eigentumswohnung hat und ein Auto vor der Haustür. Sondern eher, ja, da ist in dem Fluss, in dem ihr in Indien fahrt, wird dann am nächsten Tag die Wäsche gewaschen, so ungefähr. Da muss dann auch mit Sicherheit was Soziales bei übrig bleiben. Mhm. Und ein bisschen was an die Community vor Ort sozusagen zurückgegeben werden. Dann seid ihr also sozusagen die motorisierten Umweltschützer auf dem Wasser. Finde ich gut.
Also wir versuchen es. Und der größte Schritt im Prinzip, den wir jetzt auch technischerweise nochmal machen, die Formel 1 wird ja jetzt auch gerade in den Wandel geführt. Wir werden vielleicht noch nicht im nächsten Jahr, aber spätestens im Jahr drauf, ja alle auch mit Viertaktern unterwegs sein, um eben auch hier wieder was Positives an Emissionsreduktion herbeizuführen und Spritreduktion. Auch der Weg ist ja bereits vorgezeichnet. Also wo wir können, tun wir auch was.
Das finde ich gut, weil ihr seid ja auch in gewisser Art und Weise von der Umwelt abhängig, wenn es kein Wasser mehr gibt oder es nicht befahren werden kann, weil es, keine Ahnung, im schlimmsten Science-Fiction-Fall ein Loch in die Außenhaut von dem Boot frisst, seid ihr ja auch nicht so glücklich, würde ich mal behaupten.
Nee, definitiv nicht, richtig. Aber tatsächlich muss ich da auch jetzt eine Lanze für uns als Menschen brechen. Also bevor wir im Prinzip irgendwelche Gewässer verunreinigen würden und im Prinzip wirklich als Brache zurücklassen würden, würden wir wahrscheinlich eher unseren Sport einstellen, selbst wenn es schwerfällt. Also es ist tatsächlich ein Virus, der sich tief in mich reingefressen hat. Also ich hänge an diesem Sport. Ich betreibe mit großer Leidenschaft seit vielen Jahren jetzt und ich kann auch mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich davon lassen könnte, aber nicht um jeden Preis. Und um jeder Preis, das wäre es dann, wenn wir sozusagen mit unserem Sport irgendwas nachhaltig zerstören würden oder nachhaltig schädigen würden. Und das ginge dann zu weit.
Ja, das macht ja auch keinen Sinn, weil das machst du zwei, dreimal. Und dann findet das Rennen am Great Barrier Reef einfach nicht mehr statt, weil da gibt's nichts mehr, wo du fahren kannst.
Ja, genau.
Sag ich mal. Finde ich super und einen super Abschluss zu dem Podcast mit dir, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und mir Powerboat Racing abseits der James Bond Nummer doch sehr viel näher gebracht hat und mich auch fasziniert. Auf jeden Fall gucke ich, dass wir auch noch mal nächstes Jahr über deine Saison reden werden, wie die dann bis dahin gelaufen ist oder noch läuft oder ob sie läuft, mal gucken. Und ich werde mir auf jeden Fall ein Powerboat Racing Rennen von dir angucken. Jetzt, wo die ja alle auch, sag ich mal, europäisch erreichbar zu sein scheinen. Hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
Also ich freue mich total im Prinzip, dass ich dich jetzt im Prinzip sozusagen motivieren konnte, dir auch mal ein Rennen anzugucken. Ich hoffe natürlich, dass noch der ein oder andere da draußen ist, den ich auch neugierig gemacht habe. Wer im Prinzip Fragen dazu hat oder auch selber im Prinzip irgendwie geneigt ist, einen Weg in diesen Sport mal zu finden, entweder Zuschauer oder tatsächlich vielleicht sich selber auch mal ausprobieren will, kann mich sicherlich auch irgendwie über einen Kanal erreichen und ansprechen. Also ich wäre total froh, wenn ich heute wenigstens einen erreicht hätte, der sagt, boah, super, finde ich spannend und würde ich auch gerne ausprobieren oder ein bisschen näher kennenlernen.
Ja, für die Kontaktmöglichkeiten haben wir die Website und die Facebook-Seite von Simone in Shownotes verlinkt. Da könnt ihr dann fröhlich mit Simone in Kontakt treten und euch ja vielleicht auch zur ersten Frau in der F1, obwohl das ist dann die dritte Frau, in der F1 hocharbeiten oder mit ihr zusammen ja an Powerboat-Karrieren arbeiten. Wie gesagt, es war super, hat mir super Spaß gemacht, war sehr interessant. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.
Danke dir, Patrick. Bis dann. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.